Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a jet to holiday.
Talk about Tina.
Ally.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Hallihallo, Hallöchen. Zur letzten Hellol-Folge des Jahres. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber es sind schon eine Weile. Und diesmal wieder in der regulären Besetzung mit Sophia und Papst Johannes Paul II. Aus ihrem Kinderzimmer.
Oha, ich wurde befördert.
Wie findest du deinen heutigen Spitznamen, Jovi?
Gefällt mir sehr gut, passt auch gut zum Jahresrückblick. Wir haben ja einen neuen Papst. Aber
so nämlich.
Irgendwie war es dann doch nicht ich, for some reason.
Krass, dass du nicht aus der Konklave hervorgegangen bist als die erste weibliche Päpstin. Mhm. Ich hätte es dir gegönnt, wäre aber natürlich ein herber Verlust gewesen. Wie schon gesagt, ist weiterhin das katholische Christentum, das fotzige Christentum, es hätte jetzt schon mal so jemanden verdient wie dich oder, ja, keine Ahnung, Ikimel oder so.
Das wird mir auch gefallen, ja.
Nun gut, also wir machen heute einen kleinen Jahresrückblick und zwar ein... Ja, jetzt keinen klassischen, ihr werdet jetzt hier nicht die Politikereignisse des Jahres heruntergebetet bekommen, sondern unsere Internetmomente des Jahres, würde ich sagen. Gibt natürlich Überschneidungen, aber Jovi hat uns verschiedene Kategorien vorbereitet. Wir haben die jeweils ausgefüllt und man weiß nicht, was bei der anderen drinsteht. Ich hoffe, wir haben nicht immer das Gleiche.
Hoffe ich auch. Ich würde gerne erstmal an dieser Stelle meinen Freund Fabs grüßen, den ich letzte Woche auf einer Freundesgruppen-Weihnachtsfeier gesehen habe und der zu mir kam und meinte, Jova, macht ihr eigentlich einen Jahresrückblick? Und ich habe gesagt, yep. Und er war so, ja! Und hat sich so mega gefreut. Und da habe ich mich sehr bestätigt gefühlt in der Idee, einen Jahresrückblick. Ich glaube, alle lieben Jahresrückblicke. Es macht einfach Spaß.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, wir können das vielleicht so machen. Wir haben ja jetzt verschiedene so Überkategorien, dass wir immer abwechselnd uns eine aussuchen, über die wir gerne reden wollen. Und dann erzählen wir beide, was wir uns dabei gedacht haben und erklären vielleicht die Sachen, die wir nennen, auch nochmal kurz, falls es irgendjemand nicht mitbekommen hat. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen und wie lange wir jetzt hier babbeln. Ich glaub, es ist ziemlich viel Stoff für ziemlich viel Zeit. Mal gucken, wie lange wir brauchen.
Das glaube ich auch. Ey, ich bin, es gibt tatsächlich eine Kategorie, da ist mir nichts eingefallen. Ich bin gespannt, was du da drin hast.
Okay.
Und ihr werdet es ja dann rausfinden, welche es ist. Starten wir doch direkt mal mit dem ersten, würde ich sagen, was du uns aufgegeben hast als Hausaufgabe, nämlich das nervigste Meme/Thema. Ich habe jeweils ein Thema und ein Meme. Was möchtest du zuerst hören?
Das Meme.
Okay, also das Meme ist eigentlich eher ein Kommentar, nämlich It's not that deep unter TikToks vor allem. Wirklich, ich kann das nicht mehr hören. Ich habe das Gefühl, das ist so gemein den Leuten, die das posten, gegenüber und gibt denen so einfach immer nur das Gefühl, dass sie sich zu viel Gedanken machen, zu viele Gefühle zu einem Thema haben. Das finde ich so respektlos auf eine Art.
Ja,
und
checke.
Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ich glaube, wir haben schon mal in einer der ersten Hey-Lol-Folgen darüber gesprochen. Und da meinte ich auch so, das schreiben halt auch voll oft Leute um so unter so kulturwissenschaftliche oder ja literaturwissenschaftliche Analysen zu irgendeinem Thema drunter, wo ich mir denke, ja, aber das ist der komplette Punkt von diesen Wissenschaften, ist genau so deep zu machen.
Ja.
Und deswegen ist es irgendwie, ach, das kann in 2025 bleiben. Was ist es denn bei dir?
Also ich habe kein Meme, sondern ein Thema. Und zwar AI-Slop.
Boah.
Ja, super nervig. Also kurz für alle, die es nicht wissen. AI-Slop nennt man diese Fotos und Videos, die halt KI-generiert sind, meistens so eine sehr niedrige Quali haben und halt einfach nur erzeugt werden, um billiges und schnelles On-Demand-Futter für Content zu generieren. Das sind diese Videos, auf die eure Eltern seit neuestem immer reinfallen wahrscheinlich, genauso wie meine. Also meine Mutter schickt mir öfter mal so Hundevideos, wo ich halt nach 2 Sekunden sofort checke, dass das KI ist. Und natürlich versteht man das, wenn man das nicht wenn man nicht schon einen geschulten Blick dafür hat, versteht man das nicht sofort. Und dann habe ich immer diesen Moment, der mir immer mega leid tut, wenn ich sagen muss, Mama, das ist aber KI. Und dann fühlt sich's immer an, als würde ich sie so schämen, aber ich meine es gar nicht so. Und ich hasse das. Das ist so nervig. Und wir verlieren unsere Boomer an AI-Slop.
Man wird halt automatisch zu einem Klugscheißer dadurch, wenn man das sagen muss. Das ist irgendwie eine unerträgliche Position, gerade bei Eltern. Ich finde, Eltern sollten zurückgehen zu diesem Wichtel-Video. Kennst du das noch? Wo man so...
Die tanzenden Wichtel. Hat.
Ja.
Wo man die Gesichter so reinmacht. Ja.
Ja. Ich glaube, das war ein Insta-Filter oder so. Da konnte man so die Gesichter einsetzen und dann war halt diese...
Ja, das waren noch gute Zeiten. Apropos Wichtel. Ich habe hier in der Wohnung von meinen Eltern gestern die Boomer-Nasenwichtel. Jetzt, das ist ein bisschen gerade mein Roman Empire. Also ich meine diese Deko-Wichtel, die gerade überall rumstehen und vor allem in jedem Boomer-Haushalt stehen, die mit so einer spitzen Hut und dann sind die Augen so bedeckt und man sieht nur so eine knollige Nase und dann hängt da noch so ein langer Bart dran. Die haben in den letzten Jahren einfach die Weihnachtsdeko übernommen und wenn ihr einmal anfangt darauf zu achten, seht ihr die in jedem Haus, in jedem Schaufenster. Die sind überall, es ist ein bisschen... so ein Horror-Haunting, also die spawnen überall. Auf jeden Fall habe ich gestern die gezählt, die es bei meinen Eltern im Haus gibt und es waren 22 Stück. Vielleicht kann das ja noch jemand toppen. Ich habe gestern mit meiner Freundin Ilona Hartmann, wollte sie mich überreden, dass ich nochmal studiere, damit ich eine kulturwissenschaftliche Analyse über die Boomer-Nasenwichtel schreiben kann. Weil das so krass ist, wie sehr Boomer diese Wichtel lieben. Ist bei deiner Mutter zu Hause auch ein Nasenwichtel?
Na klar. Also vorhin war ich auch auf dem Weihnachtsmarkt und habe auch so einen Nasenwichtel gesehen und dachte direkt an dich. Und habe dir ja dann auch ein Foto geschickt. Ich finde, das ist einfach... Ja. Ihr denkt bei jedem Nasenwichtel an dich, falls sich das tröstet.
Ja, das habe ich, glaube ich, geschafft durch diesen Content, dass jetzt die Leute immer an mich denken. Ich kriege auch ständig Fotos geschickt von diesen Dingern. Und ich finde die einfach irgendwie faszinierend. Ich würde gerne die Person finden in Deutschland, die meisten Nasenwichtel zu Hause hat. Viele von euch sind ja jetzt wahrscheinlich gerade in ihren Elternhäusern. Vielleicht könnt ihr ja mal die Nasenwichtel zählen und schreiben, wie viele Nasenwichtel in den Haushalten sind. Und ich würde gerne die Person mit den meisten finden.
Ich finde, ihr könntet es auf Insta posten und uns immer markieren und sagen, hört die neue Hello-Folge. Das fände ich einfach einen fairen Deal.
Ja.
Ansonsten vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um Danke zu sagen, weil mega viele Leute uns wirklich Trinkgeld gegeben haben bei Ko-fi, was irgendwie Gugu ist.
Ja.
Ich habe das wirklich gar nicht erwartet und war
auch
direkt so impostermäßig, oh Gott, steht das eigentlich zu? Also mir vor allem, weil Jovi steckt hier ehrlich gesagt einfach einen Sack voll Arbeit rein. Entschuldigung, ihr wollt jetzt hier gerade nicht Uwe erasen.
Uwe Erasure.
Uwe Erasure wurde betrieben. Aber genau, Schnitt und jedes Mal neues Mikrochaos und so, das wird natürlich behoben von unserem Uwe und zwar unentgeltlich. Deswegen danke an der Stelle und damit sliden wir direkt zur nächsten Kategorie, würde ich sagen.
Ja, soll ich mir jetzt eine aussuchen?
Ja.
Okay, was war dein liebster Popkulturmoment?
Okay, also ich habe zwei Punkte aufgeschrieben, tatsächlich ist es erlaubt. Okay.
Ja, ich hab auch drei.
Ah. Also, es ist ein geteilter erster Platz. Nummer eins ist die Keynote zum neuen Thermomix.
Stimmt! Das war geil! Boah.
Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich bin durch TikTok drauf aufmerksam geworden damals. Das sieht halt aus wie so eine Apple-Keynote in so einem riesigen Saal. Alles ist voll, so riesige Bildschirme vorne dran und man denkt, okay, die stellen jetzt hier ein Flugzeug vor oder ein Raumschiff oder keine Ahnung. Und dann ist halt einfach der fucking Thermomix. Es kommt einem auch so ein bisschen vor wie so eine Mega-Church aus den USA, finde ich.
Ja.
Und da wurde viel drüber gepostet. Das waren die ganz tollen Internetmoment.
Ich muss auch sagen, die Thermomix-Culture hat manchmal so Kult-Vibes. Meine Mutter ist Thermomix-Ultra schon seit 20 Jahren oder so. Aber als sie das gesehen hat, da haben wir nämlich auch drüber geredet, als es passiert ist, war sie, das ist nicht mehr mein Thermomix.
Jetzt reicht's.
Ja, hat sie sich nicht mehr so zugehörig gefühlt, aber es ist hilarious. Mhm. Ja.
Ja, das war ein guter Moment. Jetzt darfst du.
Also ich habe auf Platz 1 meiner liebsten Popkultur, meines liebsten Popkulturmomente habe ich die Pitbull-Konzerte.
Oh mein Gott, Jovi, das ist mein zweiter Punkt. Ja.
Also kurz für Kontext. Pitbull, das ist dieser glatzköpfige Typ aus Miami, der Songs gemacht hat wie I know you want me, you know I won't ya. Oder Tonight, give me everything tonight. Oder Meet me at the hotel room.
Also ich würde sagen, alles in allem so ein bisschen Peinlo-Musik, die in so Dorfclubs läuft, aber Dorfclubs, wo man nur schick reinkommt, mit hohen Schuhen und Hemd.
Ja, das ist so Musikpark A5 in Darmstadt Vibes. Großraumdisco Mainfloor 2012.
Kenn ich nicht.
Ja, das war halt die Großraumdisse, in die wir damals gegangen sind.
Bei uns hieß es Parktheater, also auch irgendwie artverwandt.
Ja. Und der ist halt jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der gute Mann, aber er ist total sympathisch und irgendwie voll der kleine Schatz. Er wirkt immer so ganz humble und nett. Und ich weiß nicht, wie es losgetreten ist. Ich habe es auch nicht rausfinden können, aber for some reason haben Leute dieses Jahr und letztes Jahr angefangen, also vor allem Frauen, zu diesen Pitbull-Stadion-Konzerten zu gehen und sich dabei als Pitbull zu verkleiden. Also die haben alle so Glatzenkappen auf und halt so ein weißes Hemd und eine Krawatte an und eine Sonnenbrille und erscheinen halt zu Tausendsten als so Pitbull-Klone auf diesen Stadionkonzerten und es sieht nach so viel Spaß aus. Und Pitbull selber ist auch voll der Fan und hat auch schon gesagt, dass er das ganz toll findet. Und er sagt, es ist unbezahlbar und freut sich total. Das ist irgendwie alles so wholesome und sieht einfach mega nach Fun aus.
Ich kann mir auch vorstellen, dass ihm das so richtig nochmal zu Erfolg verholfen hat, weil der war einfach schon so ein bisschen angestaubt und das alles war halt so ein bisschen cringe. Also er nennt sich ja auch so Mr. Worldwide und so.
Mr. Worldwide.
So ein bisschen, ja, ist alles ein bisschen unangenehm und ein bisschen peinlich, aber durch so eine ironische Linse macht es halt sau Bock. Ich finde es so cool, dass diese ganzen Girlies sich so beschissen anziehen und da einfach nur Spaß haben. Ihr habt versucht, Tickets zu bekommen, ihr habt keine bekommen, aber falls ihr da wart, es sei euch vergönnt.
Ja, und wenn der wiederkommt, dann gehen wir da zusammen hin und wir kaufen uns die scheiß Glatzenkappen. Ich hab so Bock.
Ja! Das wird toll. Okay, jetzt musst du leider noch deine anderen beiden Punkte präsentieren, ihr habt keine mehr.
Die beiden werde ich schnell abarbeiten. Das Nummer zwei ist der Robbie Williams Affenfilm. Das ist irgendwie voll untergegangen. Voll viele haben das nicht mitbekommen. Dabei war es Gugu Gaga. Ich weiß nicht, ob es was Insaneres gab in der Popkultur letztes Jahr. Also, Kurzabhandlung. Robbie Williams hat sein Leben verfilmt. Es gibt den Film, der heißt, ach Gott, fuck, wie heißt der denn?
Better Man.
Better Man, genau. So heißt der Film. Und da wird einfach sein Leben nacherzählt, ganz normal, mit SchauspielerInnen von Geburt bis heute. Der einzige Clou, er wird nicht von einem Menschen gespielt, sondern er ist ein CGI-animierter Affe. Und er ist die einzige Person in diesem Film, die ein Affe ist. Alle anderen sind ganz normale Leute und es wird den ganzen Film über nicht thematisiert, dass er ein Affe ist und alle anderen nicht.
Mhm.
Und trotzdem war der Film irgendwie gut. Also er war irgendwie gut inszeniert. Er hat irgendwie, also ich habe an einer Stelle fast geheult, weil es irgendwie darum ging, dass seine Omi gestorben ist. Im Großen und Ganzen war es aber auch wieder so ein klassisches Männer-Biopic. Er ist scheiße zu Frauen, aber er ist halt so ein verkanntes Genie, bla 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 bla. Aber an sich war der jetzt nicht schlechter als der Bob Dylan-Timothy Chalamet-Film, so vom Großen und Ganzen her. Sogar besser, ehrlich gesagt, würde ich sagen. Und es ist insane und niemand hat darüber gesprochen und der Film ist voll abgeschmiert. Und wir waren da im Kino und es war einfach ein Happening. Naja.
Ja, stimmt. Wir haben einen kleinen Freundinnenkreis-Ausflug dahin gemacht. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich den ersten Trailer dafür gesehen habe und mir dachte, was zur Hölle geht hier ab? Und ehrlich gesagt, dieses was zur Hölle geht hier ab-Gefühl hat mich den ganzen Film nicht verlassen. ja, ich fand es auch schon gugu. Ich finde, es ist ein bisschen eine faule Metapher, wenn dahinter steckt, er ist so besonders und er ist einzigartig und er hat sich nie wiedergefunden in seinem sozialen Umfeld. Er wusste immer, dass er anders war. Aber ich fand es schon auch lustig. Doch, ich finde es schon, also ich finde es irgendwie, finde es gut. Finde, das ist eine begründete Wahl.
Ich finde, es hätte Potenzial gehabt, um zu einem riesen Meme zu werden, aber irgendwie haben die Leute geschlafen. Naja. Und das dritte war die Oasis-Reunion. Bisschen lamer Take, aber ich war halt auf dem Oasis-Konzert im Wembley-Stadion und das war halt krass und deswegen musste ich es noch mit reinnehmen.
Das verstehe ich, macht allerdings leider gar nichts mit mir.
Ja, ist in Ordnung. Verstehe ich auch. Jetzt darfst du dir eine Kategorie aussuchen.
Okay, jetzt darf ich mir eine Kategorie aussuchen. Wer braucht eine Social Media Auszeit?
Darf ich anfangen? Ich habe einen aktuellen Bezug.
Oh.
Wir haben ja letzte Woche, habe ich ja mit Shira über Sahide gesprochen und unter anderem auch über ihren Manager Serdar Abi. Heute habe ich mich kurz mit Serdar Abi in der Kommentarspalte gebettelt.
What?
Pass auf, die Taz hat einen Artikel über ihn geschrieben, wo basically eigentlich genau alles drinsteht, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Also, dass er eben Vorwürfe von seinen anderen TanzschülerInnen hat, etc. pp. Und es werden eigentlich einfach nur die Vorwürfe zusammengefasst. Er wird nichts beschuldigt oder sonst was. Es sind jetzt keine krass neuen Infos drin, die man nicht hätte einsehen können. Und er hat so einen richtig peinlichen, super langen Kommentar darunter geschrieben, unter dieses Posting von der Taz, von seinem eigenen Account, wo er irgendwie geschrieben hat, das sind Falschaussagen, ich habe die Kinder von der Straße geholt und außerdem verdiene ich doppelt so viel wie alle Taz-Mitarbeiter zusammen. Und es war einfach super peinlich. Und dann habe ich mich dazu hinreißen lassen, darunter zu kommentieren, von wegen, das sind keine Falschaussagen, hier werden einfach nur Sachen zusammengefasst, die eh im Internet sind, bitte chill mal, so mäßig.
Vor allem muss er ja vorab konfrontiert worden sein von der Redaktion, also ja. Das ist einfach so doppelt und dreifach peinlich irgendwie.
Ich finde es auch so insane, der Taz-Redaktion zu versuchen, bei der Taz-Redaktion zu flexen, von wegen, ich verdiene mehr als ihr. Jeder verdient mehr als ein Taz-Journalist.
Unangenehm.
Und man arbeitet auch nicht bei der Taz, wenn man sehr viel Wert darauf legt, reich zu werden. Deswegen ist es irgendwie so, also so lost, so ein loster Kommentar gewesen. Und ich finde, Serdar Abi braucht dringend eine Internetpause. Der sollte Gras anfassen. Ja, also es ist einfach so peinlich, mit seinem privaten Account da dann drauf zu antworten. I don't know. Naja, das war mein Take und Nachtrag.
Okay, also meine Wahl wird vielleicht wenige überraschen, weil ich glaube, dass Markus Söder eine Social-Media-Auszeit guttun würde.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob du seinen letzten Ausfall mitbekommen hast, aber unter anderem bin ich auf TikTok auf eine Gesangseinlage gestoßen. Er hat nämlich Sweet Caroline gesungen und das wird gelegt über das Bilder vom Oktoberfest. Es ist so unangenehm.
Oh Gott.
Und ich meine, ich check schon so, okay, sein Konzept, das irgendwie 1:1 kopiert ist, auch so von Trump.
Wollt's gerade sagen, ja.
Funktioniert irgendwie, es macht Reichweite, aber ich finde es einfach durchweg peinlich. Und wenn man sich anguckt, wie er gerade auch abschneidet in der Politik, dann geht es ehrlich gesagt auch nicht wirklich auf. Naja, der sollte sich mal eine Pause gönnen, beziehungsweise vielleicht seinem Social-Media-Team einen kleine Weihnachtspause spendieren, finde ich.
Auf jeden Fall. Geh Gras im Bayern anfassen. Ein Berg anfassen vielleicht.
Ein Berg? Nun gut. Okay, dann kommen wir doch mal von Sweet Caroline zu dem juicigsten Rabbit Hole.
Ja, das ist jetzt bei mir natürlich ein bisschen obvious. Mein juicigstes Rabbit Hole waren Mormonen und insbesondere Secret Lives of Mormon Wives, was immer noch ongoing ist. Also es gibt irgendwie wöchentlich neuen Gossip zu diesen Frauen. Ich komme schon nicht mehr hinterher. Ist auch ein bisschen exhausting, aber gleichzeitig bricht jetzt auch die Faszination bei mir nicht ab. Aber darüber habe ich auch schon sehr viel gesprochen in den letzten Folgen, deswegen werde ich mich kurz halten. Was war denn dein juicigstes Rabbit Hole?
Also ich habe auch überlegt, die Christfluencer zu nehmen, habe mich dann aber umentschieden, weil ich dachte, okay, dazu haben wir schon eine Folge gemacht, die könnt ihr immer noch anhören. Jetzt eröffne ich etwas, was ich vielleicht schon mal im Podcast erzählt habe, ich weiß es nicht, aber seit so 1,5 Jahren hänge ich leider regelmäßig in dem Telegram-Channel von Erik Ahrens ab. Und seit wirklich 1,5 Jahren mache ich regelmäßig Screenshots von diesem Chat, weil ich denke, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden und dann wird es irgendwie noch bescheuerter.
Wer ist das? Ich habe das noch nie gehört.
Wirklich?
Ich glaube nicht.
Boah. Okay, also, hold my beer. Jetzt bin ich natürlich nicht so gut vorbereitet, aber ich glaube, man könnte ausgiebig darüber berichten. Ich habe aber natürlich auch ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass es was ist, wo man sich juristisch gut absichern müsste. Erik Ahrens war nämlich der ehemalige Kopf hinter der Social-Media-Strategie von der AfD.
Ah.
Hat sich dann aber komplett zerstritten mit Kra und dann angefangen, über den herzuziehen. Und Ich weiß nicht genau, was dann passiert ist, ob er Gras angefasst hat oder seine Freundin gefunden hat und sie ihn ändern konnte, aber er hat dann angefangen, sich nach und nach mit der ganzen rechten Szene anzulegen. Also mit Martin Sellner war dabei, dann ganz viele komische so Incel-Influencer und so. Und jetzt hat er sich praktisch distanziert von der rechten Szene, aber es schlägt so komplett ins andere Extrem aus. Jetzt nicht as in Hufeisentheorie mäßig, dass er jetzt auf einmal ein Linker geworden ist, sondern dass er halt so extrem die ganze Zeit gegen die rausballert. Und ich bin bei sowas immer so ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, das kann nicht passieren von 0 auf 100, dass du auf einmal dich so komplett änderst. Und dann nicht deine erste Reaktion ist, irgendwie das erstmal aufzuarbeiten und irgendwie klarzukommen oder so, sondern deine Reaktion ist, einen öffentlichen Telegram-Channel zu machen und darüber zu schreiben, wie verkokst die alle sind. Laut dir. Und er hat jetzt auch, also wirklich, er hat einen YouTube-Channel, der irgendwie Gugu ist. Er hat, ich weiß auch nicht, ihr kennt wirklich, ja, naja. Auf jeden Fall, es gab mal ein lustiges Meme, das habe ich gescreenshottet. Das war irgendwie auch so ein Typ, also halt einer, der getwittert hat. Und es war so Thor Steiner-Merch oder sowas. Und drüber stand so zum Grüne Jugendtreff. Und darüber stand dann Erik Ahrens in diesem Moment. Und es, also diesen Vibe gibt es halt so. Es ist alles irgendwie, es macht gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob er alle trollt. Ich glaube aber auch tatsächlich ein bisschen erfolgreich. Korrektiv hat zum Beispiel mit dem geredet und einen Text darüber veröffentlicht. Deswegen, ja, ich glaube, das wird uns noch ein bisschen verfolgen, ehrlich gesagt, dieses Thema. Mich zumindest.
Klingt nach einem juicy Rabbit Hole auf jeden Fall. Ich bin jetzt ein bisschen hooked. Da musst du mir noch mal ein bisschen mehr von erzählen irgendwann. Okay, ich suche mir eine neue Kategorie, okay? Mhm. Oh, liebste Schlagzeile.
Da bist du ja die Königin drin, weil Jovi hat so einen Thread auf Blue Sky, ehemals Twitter, auch gestartet, der, glaube ich, einfach riesig ist und ewig lang. Ich habe heute viel drin rumgescrollt, ich kann es beweisen, indem sie absurde Überschriften sammelt. Ich muss auch gestehen, ich habe mir da eine rausgepickt, aber erzähl mir deine.
Also meine ist, ich lese sie direkt vor, am Brombachsee wird zurückgebissen. Ich esse den Wels, der 5 Badende attackierte. Der Wels vom Brombachsee. Ich hab auf Instagram nach den Lieblingsmemes gefragt, als Inspo für heute. Und die allermeisten haben den Wels genannt. Unser Sommerloch-Wels. Rest in Peace. Wer sich nicht mehr erinnert, ich kann es ja noch mal kurz zusammenfassen. Im Sommer dieses Jahr hat ein 2 Meter langer und 90 Kilo schwerer Wels im großen Brombachsee mehrere Badegäste attackiert und Bisse, also die gebissen. Und dann wurde er, um weitere Angriffe zu verhindern, von der Polizei erschossen. Was ich so insane. Und danach wurde das Tier eben filetiert und verwertet und man konnte dann den Problemwels verspeisen in einem Restaurant am Brombachsee.
Das wusste ich nicht. Das finde ich ganz übel irgendwie.
Unter dieser Headline war noch so ein Bild von so einer middle-aged Frau, wie sie gerade den Wels mit so Gabel und Messer zurechtschneidet.
Heule.
Am Brombachsee wird zurückgebissen.
Heule, ich weiß noch, wie das passiert ist, weil erstens das Internet voll damit war und zweitens ich baden war und ich habe wirklich so ein bisschen Angst vor Fischen.
Welse sind so creepy, Mann. Die wachsen ja ihr Leben lang weiter. Ugh.
Es ist wirklich, ich hatte mal ein Aquarium, da hat die so 2 Wälse und dann haben die sich angefangen zu vermehren. Ja. Und irgendwann war diese ganze Wand von dem verfickten Aquarium voller dieser widerliche Saugnapf-Fischviecher, die aussehen, als wären die, ich weiß nicht, 3000 Jahre alt. Ja. Und dann musste die so tütenweise an den Fischladen bringen, weil es so viele waren. Und weißt du, jedes Tier wird ekelhaft, wenn es in Masse auftaucht, aber dann sind es auch noch so ekelhafte Tiere.
Ey, ich glaube, das ist eine ziemliche universelle Experience, weil wir hatten hier genau dasselbe. Mein kleiner Bruder, in dessen Zimmer ich gerade sitze, hatte auch früher ein Aquarium hier und er hatte auch Welse und die haben irgendwann so krank dieses Aquarium eingenommen. Es war genauso, wir mussten die dann irgendwie verschenken und irgendwie loswerden. Ja, so viel zum Thema Wels. Was war denn deine Headline?
Meine Headline war, I knew one day I'd have to watch powerful men burn the world down. I just didn't expect them to be such losers.
Ja, ich erinnere mich an die.
Ich finde, es war so, ja, wie kann es sein, dass die reichsten Männer der Welt solche fucking Loser sind?
Ja, die sind alles so peinlich. Ja.
Naja.
Das war auch noch mit so einem Bild von Mark Zuckerberg unterlegt, wo er, der hatte ja kurz diese Phase, wo er aussah wie so ein Streamer, 15-Jähriger. Inzwischen hat er sich, glaube ich, wieder ein bisschen berappelt, aber das war auch irgendwie alles ein Fiebertraum. Naja, jetzt kannst du dir wieder eine Kategorie aussuchen.
Okay, jetzt haben wir ja mit einer Katastrophe geendet. Deswegen würde ich vorschlagen, wir sagen jetzt wieder was Schönes, nämlich unser Newcomer des Jahres.
Mhm. Also die obvious choice wäre natürlich Sahide gewesen, aber über die haben wir ja jetzt schon geredet. Deswegen habe ich Kiara Baba genommen, die ja auch gerade ähnlich durch die Decke geht. Falls ihr nicht wisst, wer das ist die mit dem Yannick-Song. Den habt ihr 100% schon mal gehört. Also wenn nicht, dann würde ich daran zweifeln, dass ihr auch auf dieser Erde lebt. Und das, also ich finde, sie hat das damals auch sehr schlau gemacht, weil dieser Song, Yannick, ich hab dein Leben gefickt, der ist ja erstmal überall krass viral gegangen und sie hat sich dann voll lange Zeit gelassen, den auf Spotify zu packen. Und dadurch ist, glaube ich, der Hype sogar nur noch gewachsen. Danach, also als der einmal online war, dann hat sie einen nach dem anderen rausgeballert. Irgendwie gefühlt jede Woche ein neuer Song und das waren alles Banger. Und ich finde, die bringt so einen richtig geilen neuen Flavor in diese Deutschrap-Bubble und ich finde die iconic. Und ich glaube, die wird es noch weit bringen.
Ja, das ist, finde ich, eine gute Wahl. Und du hast auch, warte, was wollt ihr jetzt sagen? Ah ja, ich weiß nur, dass du damals, als wir uns drüber unterhalten haben, gesagt hast, sie gibt dir so richtig Schwester Eva, aber auf eine gute Art.
Ja, das sagen sie alle.
Hilarious finde ich sie und sie hat mir, glaube ich, auch meinen einzigen viralen Moment beschert dieses Jahr. Es war so ein Gag über die Schreibung von dem Namen Yannick.
Ah ja. Ich habe noch eine lustige Anekdote zum Namen Yannick. Und zwar, das war einer meiner Lieblingsmomente in meinem Leben dieses Jahr. Da saß ich am Geburtstag von Sophie Görgen. Da warst du auch, da waren wir auf dem Minigolfplatz. Das ist die Frau, die unser Titelbild gezeichnet hat. Saßen wir auf dem Minigolfplatz in Neukölln und da kamen so zwei Girls, die waren so 8 und 10 oder so und wollten irgendwie raten, wie wir heißen.
Stimmt, das war nicht nur.
Das war so geil. Die waren so, ey, können wir raten, wie ihr heißt? Und dann haben wir denen immer den Anfangsbuchstaben gesagt und die haben dann, mussten eben raten, wie wir heißen und sie hatten oft recht. Und dann war eben einer dran, der J als Anfangsbuchstabe hatte. Und dann sagt die eine, die 10-Jährige so, Yannick! Und die kleine 8-Jährige so, ich hab dein Leben gefickt! Und fängt so an, diesen Song zu rappen. Und das war so süß und so lustig.
Ja, Mann.
Das hat mir richtig gut gefallen. Naja.
Das finde ich, das war ein toller Moment. Ja. Mein Newcomer des Jahres ist auch aus dem Deutschrap, und zwar Baran Kok.
Ja, Mann.
Und ich finde irgendwie, der steht so stellvertretend für ein Subgenre im Deutschrap, würde ich sagen. Nämlich so der queere Fotzenrap.
Ja.
Der hatte wirklich, finde ich, das Jahr 2025 hat er irgendwie für mich mega geprägt und war voll das Ding. Und ich finde es irgendwie so geil. Ich finde es so cool, dass ein vermeintlich queerfeindliches Genre jetzt irgendwie gekapert wird von den ganzen, Flinten und den queeren Leuten. Und ich glaube, ich habe schon so oft über ihn auch gesprochen im Podcast, ehrlich gesagt. Aber ich finde es einfach so cool, dass er so gay ist und das so nach außen hängt und das so zu seiner Brand macht und irgendwie es funktioniert einfach.
Ja, es war sehr überfällig. Ich bin froh, dass es jetzt endlich passiert ist. Ich warte da schon viele Jahre drauf. Gott sei Dank.
Ja.
Danke, dass es dich gibt, Baran Kok.
Herr Officer. Ja. Nun gut.
Jetzt bin ich jetzt dran? Oder warte, ich
bin
dran.
Nee, such du aus.
Okay. Über welches Meme lachst du 2035 noch? Aus diesem Jahr?
Ah ja. Erzähl mal, weil da bin ich so ein bisschen ins Straucheln gekommen.
Also ich habe da eins meiner Favorite Memes dieses Jahr überhaupt, nämlich die Treppe ist nicht genormt. Weil ich glaube, ich werde es nie wieder aus meinem Hirn rauskriegen, dass immer, wenn ich eine ungerade Treppe besteige, werde ich an diesen Satz denken. Für immer und ewig. Bis ich 80 bin.
Ja, Küsse gehen raus an Bali Schrott. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge hier auch gelesen, was so die Memes 2025 für den Spiegel waren. Und da war Bali Schrott auch dabei. Und habe ihr natürlich direkt den Screenshot geschickt, falls ihr die Folge hören wollt, mit der, in der wir mit ihr gesprochen haben. Sie war nämlich für immer und ewig Gästin unseres Herzens, weil sie war die allererste, die wir eingeladen haben in dem Podcast. Ja. Und sie ist auch, abgesehen von diesem einen Snippet, sehr lustig, sehr lieb. Hört euch die Folge an. War ein lustiger Abend, würde ich sagen.
Ja.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Deswegen würde ich an der Stelle einfach weitergehen, eine Kategorie.
Ja, mach.
Es war ein Jahr der Aufreger für mich. Deswegen habe ich alle positiven Kategorien so ein bisschen geskippt. Spaß. Was hat dir die beste Laune gemacht?
Da habe ich drei Sachen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Auf Platz 1 auf jeden Fall Nothing Beats a Jet to Holiday. Weil das war einfach so ein sau witziges, nettes, konnten sich alle drauf einigen, Meme, was den Sommer einfach irgendwie, es war eigentlich der Sommerhit dieses Jahr, weil es gab sonst keinen. Es war eigentlich, dieses Snippet war der Sommerhit dieses Jahr und ich habe das ein paar Wochen lang wirklich totgedudelt, aber ich fand es hilarious. Vielleicht nochmal kurz ein bisschen Background zu diesem Ding, weil es irgendwie auch interessant ist, warum das überhaupt ein Meme geworden ist, weil diese, es ist ja aus einer Werbung für Jet2, das ist eine britische Reiseveranstalter und der Spot selber ist eigentlich schon voll alt gewesen, also der kommt aus Anfang 2024 und wurde erstmal kaum beachtet und dann fingen aber irgendwann aus irgendeinem Grund Leute bei TikTok an, dass diese Tonspur aus dem Kontext zu reißen und mit Videos zu kombinieren, wo Sachen schieflaufen, also so Urlaubsfails und das ging dann so dermaßen ab und letztens war in dem neuesten Datteltäter-Video, die ja immer so Memes erraten müssen, war die Sprecherin, die das, also die diesen Werbespot gesprochen hat, dabei, Spoiler, Zoe Lister heißt die und die hat halt erzählt, dass sie den craziesten Sommer ihres Lebens hatte, weil jetzt auf einmal ständig, also sie meinte so, sie war an der Bushaltestelle so mäßig und Leute scrollen TikTok und sie hört ihre eigene Stimme die ganze Zeit und es hört einfach nicht auf und ich glaube, es muss Gugu sein, weil sie wird ja nicht erkannt, logischerweise.
Es wurde sogar von ZDF heute benutzt.
Ja, ich glaube, jedes Medienunternehmen auf dem Planeten hat diesen Sound benutzt dieses Jahr.
Ja. Hat gemolken. Ja, das ist tatsächlich auch einer meiner Kandidaten für das Meme des Jahres, weil ich das Gefühl habe, es hat so gut diesen Vibe eingefangen, dass zwar irgendwie alles scheiße ist, also ne, wenn man sich die Politik anschaut, wenn man sich das Klima anschaut und so weiter und so fort, aber es gab halt einen Weg, damit umzugehen und der war irgendwie Humor.
Voll.
Und ich glaube, das hat uns alle so ein bisschen durch das Jahr gebracht. Ja, deswegen... Ihr habt es auf so vielen Levels gefühlt.
Mhm. Die anderen beiden, die ich noch auf meiner Liste habe, waren einmal die Tasse Kaffee. Hat man auch fast schon wieder vergessen.
Das habe ich wirklich verdrängt vielleicht.
Ist schon ein bisschen
so ein schlimmer Büroohrwurm.
Schlimmer Büroohrwurm hat auch irgendwann genervt, aber am Anfang hatte ich da sehr viel Spaß dran. Und ich finde auch die Lore um diesen Song irgendwie ganz spannend. Weil, also den haben ja Helene Fischer und Florian Silbereisen zusammen aufgenommen. Und dem Song geht es ja darum, dass man mal ein Paar war und jetzt ist man aber keins mehr, aber man trifft sich immer noch gerne mal auf so ein Käffchen und man versteht sich und das fand ich irgendwie nett. Ich habe nämlich so eine weirde Verbindung mit Helene Fischer und Florian Silbereisen als Paar, weil als ich in München meinen Master gemacht habe, habe ich bei der TZ gearbeitet. Das ist so eine Tageszeitung in Bayern. Und da habe ich immer Spätdienst gehabt. Das heißt, ich musste so die Korrekturen in die Zeitung einpflegen und so weiter. Und man musste eben abends immer noch gucken, ob irgendwas abends passiert ist, was in die Zeitung vom nächsten Tag muss. Und an einem schönen Abend war ich da mit meinem Ü60-Kollegen Michael. Grüße gehen raus, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hört. Aber wir haben uns super verstanden. Wir waren ein richtig gutes Duo. Auf jeden Fall kam dann um 22 Uhr oder so die News rein, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen sich getrennt haben. Und dann war natürlich Alarm, weil das muss in die Zeitung. Und dann haben wir beide allein in diesem riesigen Redaktionsgebäude noch so eine Doppelseite gebaut. Ich habe panisch Florian Silbereisens Biografie ergoogelt und wir haben dann halt noch so auf dem letzten Drücker so eine Seite gebaut. Und das war eigentlich der most journalismusmäßige Moment in meinem Leben, weil da war die Hütte am Brennen. Und deswegen fühle ich mich immer so verbunden mit denen.
Das ist geil. Dein most Journalismus-Moment.
Ja.
Einfach Trennung von Helene Fischer.
Ja.
Oh, meine Most Journalismus-Momente sind immer, wenn ich in den Bundestag gehen darf. Da fühle ich mich immer, als hätte ich, als wäre ich eine Betrügerin Nummer eins, aber auch als hätte ich gerade einen ernstzunehmenden Job.
Ja, also so weit habe ich es nie gebracht. Ich finde, da kannst du dir schon auch ein bisschen was draus einbilden.
Ach, Schatzi.
Auch wenn es für TikTok ist. Na und?
Ich weiß, es war ja dieses Jahr, war es ja, dass Merz kurz nicht Kanzler geworden ist und dann doch. Das war, da war ich im Bundestag, das war sehr aufregend. Das hat niemand erwartet, alle waren wie so aufgescheuchte Hühner. Es war ganz spannend kurz.
Das war ein komischer Tag.
Mhm. Warte mal, welche Kategorie waren wir gerade? Ach ja, genau. Was hat dir die beste Laune gemacht? Ich finde, mein Punkt dazu ist dem Brombach-Seewels sehr ähnlich. Es ist nämlich die Ernennung des neuen Papstes. Und ich hatte das Gefühl, das war fürs Internet, so für deutschsprachige, textbasierte Social Media, sind solche Sachen immer so kurz ein Moment, wo es ist wie früher.
Ja, man so auf Weltgeschehen eingehen kann auf einmal.
Ja, und es war wirklich so, alle haben sich überschlagen, was die Gags angeht. Es geht in einer Tour und es war so lustig. Fand es ganz toll.
Mhm. Ich habe auch noch ein drittes kurzes Ding. Da wirst du mir, glaube ich, auch zustimmen. Nämlich gerade voll gut. Bei Gott sogar.
Ja.
Das hat mir auch sehr gut gefallen.
In dem Video ist zufälligerweise auch ein Bekannter von mir. Das kommt ja aus
ProSieben war das. So eine Straßenumfrage von ProSieben.
Ja, wo sie Besoffene abgreifen und zur Politik befragen.
Genau, und Fun Fact, die Person, die da befragt wird, Alex heißt der, hat danach erzählt, dass dieser Moment geplant war. Also der hat sogar dieses Kamerateam zu sich hergewunken. Er hat gecheckt, dass jetzt ist my time to shine.
Jetzt ist sein Moment.
Und hat dermaßen abgeliefert und er macht jetzt so richtig viele Werbedeals und macht, glaube ich, richtig Asche mit diesem Meme. Und es sei ihm gegönnt.
Bei Gott sogar.
Bei Gott sogar. Ich sag das jetzt mega oft, wenn Leute fragen, und wie geht's, sage ich immer, gerade voll gut, bei Gott sogar. Und das Gute ist, diejenigen, die es checken, lachen immer. Und diejenigen, die es nicht checken, denken sich nichts dabei. Das sind immer die besten Memes.
Naja. Ich finde, das ist auch die bessere Antwort, weil wenn bei mir jemand fragt, sage ich voll oft, zitiere ich voll oft Moneyboy und bin so, ach ja, eigentlich weiß ich nicht, ob der so cool ist, aber es ist lustig irgendwie. Dieses, uns geht's gut, solange das Paper reinkommt.
Ey, das ist so ein bisschen die Gen Z-Version von schlechte Leute geht's immer gut.
Ja. Schlechte Leute geht's immer gut. Kann das bitte unser Titel werden?
Schlechte Leute geht's immer gut, gell? Machst du nix? So.
Apropos schlechte Leute geht's immer gut. Was war dein Shitstorm des Jahres?
Schnall dich an. Oh. Mein Shitstorm des Jahres war natürlich Culture Candela.
Oh. Das war erst dieses Jahr. Ach ja. Oh mein Gott, die Chatverläufe.
Ja, also ich hol jetzt alle nochmal schnell ab, okay?
Mhm. Ja, die habe ich völlig vergessen.
Man kennt sie. H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Culture Candela.
Außer die und Mama gibt es keine mehr.
Braunschweig, City Girls. Culture Candela hatten Anfang 2025 einen Shitstorm, weil eine 17-jährige Fan hat denen auf Instagram geschrieben und sie gefragt, ob sie auf ihrem 18. Geburtstag vielleicht vorbeikommen wollen und einen Song singen. Und darauf hat eben dieser offizielle Band-Account sehr beleidigend und fies reagiert und hat geschrieben, ist das eine ernste Frage? Mit 18 solltest du etwas schlauer sein, Mausi. Wie kommt man auf so eine Frage? Weißt du, was das kostet? Und dann würdest du sowas auch Drake oder Crow fragen? Und das hat halt sie.
Ich glaube, ich habe eine Ergänzung. Es war doch sogar so ein peinlicher Satz. Weißt du, was es allein kostet, uns von A nach B zu bewegen?
Mit
oder
der
so?
Crew?
Und das wurde dann auch so ein Meme.
Ja, also es war eine längere Nachricht. Auf jeden Fall hat sie dann diese Nachricht auf TikTok gepostet und das ist dann logischerweise viral gegangen. Und es gab viel Kritik an der Band und dann hat sich auch Crow eingemischt und hat ihr angeboten, auf ihrem Geburtstag zu spielen.
Ikone.
Statt Crow waren dann allerdings gleich mehrere Promis bei dem Geburtstag. Das habe ich heute erst rausgefunden, das habe ich damals gar nicht mitbekommen, weil der Strom an Beta E hat dann diese Party gesponsert. Da kamen dann unter anderem die Lochis. Wusstest du das?
Alter, nein, was zur Hölle?
Also als ihre Band Hero sind sie dann aufgetreten auf ihrem 18. Geburtstag. Das ist so lustig.
Ach du.
Auf jeden Fall hat sich die Band dann danach entschuldigt. Und dann hat aber im Sommer der Sänger Matteo die Verantwortung auf einen mutmaßlichen Praktikanten oder aufs Management geschoben, das übrigens seine Mutter ist. Also er hat seine Mutter noch mit reingezogen. Und danach hat sich die Band wiederum von Matteo, dem Sänger, distanziert und haben geschrieben, statt die Verantwortung zu übernehmen, wurde in einer nachträglichen Entschuldigung eine Praktikantin fälschlicherweise beschuldigt. Das ist gelogen. Er war allein verantwortlich. Also die hatten dann intern noch Stress. Ja, vielleicht sollte Matteo auch mal Gras anfassen und sich vielleicht fernhalten ja. von Social Media. Die hatten sogar dann noch so einen kleinen Mini-Side-Shitstorm, weil die beim CSD in Köln aufgetreten sind und dann die Gebärdensprachendolmetscherin von der Bühne geholt haben und haben dann natürlich Kritik bekommen und haben sich dann wiederum entschuldigt. Whatever. Keine Ahnung. Und inzwischen touren sie aber wieder ganz normal. Es gibt Tourtermine nächstes Jahr. Also sie scheinen sich irgendwie zusammengerauft zu haben, aber wahrscheinlich ist da jetzt nicht die geilste Stimmung bei Culture Candela gerade. Das war einfach irgendwie so ein Fiebertraum und irgendwie, also erstens ein Shitstorm, der mal richtig angebracht war und auch überhaupt nicht übertrieben, weil das war einfach, ja, unter aller Sau, aber irgendwie auch einer, wo man auch noch ein bisschen drüber lachen konnte. Deswegen hat mir der gefallen.
Ich habe aufgeschrieben, die Coldplay-Konzertaffäre.
Ach ja, stimmt, das habe ich ja voll vergessen.
Es war auch ein großer Moment im Internet. Also auf dem Coldplay-Konzert war eine Kisscam installiert, die dann auf ein Paar gefallen ist, das offensichtlich fremdgegangen ist, ihren jeweiligen PartnerInnen. Und die haben dann nicht durchgezogen, sondern sich halt irgendwie so versteckt hinter der Bande.
Ja, die sind so abgetaucht, so weggehechtet. Hilarious. Und dann war das doch der CEO von irgendeiner Riesenfirma. Ja. Irgendwie so. Und wurde er nicht sogar gefeuert?
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein großes Drama. Er hat sich dann auch öffentlich entschuldigt und ich glaube, die Ex-Frau oder Ehefrau oder so hat sich dann auch noch geäußert.
Ja, und ich finde, irgendwie hatte das so ein bisschen so ein Retro-Gefühl. Also es war irgendwie so ein. Das hätte auch in 2012 passieren können oder in 2008. Mhm. Irgendwie so zeitlos.
Oder in so einem Highschool-Film.
Ja. Ja, also irgendwie so zeitloses Jam. Und natürlich lieben wir es, wenn CEOs geblastet werden.
Das passiert ja nicht so oft.
Eben. Normalerweise können sie es immer irgendwie covern, aber da war einfach, weil es live war, konnte man nichts machen. Wunderschön.
Und ich glaube, es war halt auch so, ich meine, es war halt auch so harmlos, dass sich alle darüber einig waren, dass man Gags machen darf. Ich glaube, deswegen war das so ein großer Moment fürs Internet.
Ja, die besten Shitstorms sind immer die, wo entweder niemand zu Schaden kam oder Leute, die es verdient haben und wo man noch gut Witze drüber machen kann, weil es eigentlich auch nicht der Weltuntergang jetzt ist. So mäßig.
Ja.
So, jetzt such dir mal was Neues aus.
Okay. Ich würde jetzt gern wissen, was dich zum Heulen gebracht hat.
Also wir haben es eigentlich Pippi in Augenmoment genannt. Ich habe jetzt nicht full on geheult. Ich heule oft im Internet, aber eigentlich immer nur bei so den klassischen Sachen, wo man halt so heult. Also so, keine Ahnung.
Tierbabys.
Gestern habe ich geheult, weil ich so einen TikTok gesehen habe, wo Leute ihre FreundInnen, die sie lange nicht mehr gesehen haben, wiedersehen und dann die sich immer so doll freuen. Und es ist immer voll schön. Sowas. So Julia Leischek vermisst Momente, bringen mich immer zum Heulen.
Boah, ich war verkatert und hatte so PMS und habe dann bei einem dieser Tierfreund TikToker.
Keine Ahnung.
Matze? Doch, du kennst den.
Ach so, der mit der Taube.
Malte Zierden,
der mit der
Taube.
Ja,
genau. Malte Zierdens Taube heißt Oskar, die ist aber gestorben und dann hat er zum Geburtstag so eine Miniatur Schrank bekommen, in dem dann so Andenken an Oskar standen von seiner Freundin und er hat so geheult, als er das so aufgemacht hat. Und eigentlich bin ich wirklich so bei emotionalen Momenten auf Social Media, bin ich oft so, ja Mann, Alter, du hast da deine scheiß Kamera aufgestellt, ich dann da hingesetzt und dann geflattet. Come on. Aber come on. Entschuldigung, das war kurz. Aber das hat mich irgendwie in meinem bröckelnden mentalen Zustand zum Flennen gebracht. Aber mir ist kein großer Moment eingefallen. Das war auch tatsächlich meine Lücke.
Ich habe mir rausgesucht, jüngere Frauen in Städten nach der Bundestagswahl. Erinnerst du dich daran noch? Also wir hatten ja Bundestagswahl. Man hat es fast schon vergessen. Also ich hatte erstmal einen schönen Moment an dem Wahlabend selber. Da saß ich nämlich mit ein paar Friends in Neukölln an einem Späti und wir haben so auf dem Handy live die Wahlergebnisse verfolgt. Die auf Bundesebene waren zwar natürlich jetzt nicht der Oberburner, aber die in Neukölln schon. Da gab es einen richtigen Linksruck und wir haben uns einfach mega gefreut. Und dann auf einmal, also wir saßen an der Weserstraße und um die Ecke ging dann so Feuerwerk los, weil das Büro von den Linken war. Und da hatte ich kurz das Gefühl, ich bin gerade Teil des Weltgeschehens. Das war irgendwie schön. Und dann kamen ja die Wahlergebnisse so aufgestückelt nach Wählergruppen nochmal raus. Und da kam nämlich unter anderem, und das ist halt auch kurz ein Meme geworden, wie jüngere Frauen in Städten gewählt haben.
Ach ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, weil die so super links gewählt haben.
Ja, genau. Also jüngere Frauen in Städten haben 35% Linke gewählt, 20% Grüne, 10% AfD, 13% SPD und 9% CDU. Und danach wurde es ja so ein Meme. Also es war halt kurz so ein paar Tage so ein Ding mit diesen jüngeren Frauen in Städten und es hat mir irgendwie gut gefallen, weil es so ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Und Shoutout an alle meine jüngere Frauen in Städten. Braunschweig, City Girls. Jetzt muss ich fast schon gucken, was wir überhaupt noch übrig haben. Warte mal.
Lieblingsbeziehungsdrama.
Also bei Lieblingsbeziehungsdrama habe ich Elon Musk und Donald Trump.
Ja, das war actually auch einer meiner Punkte. Deswegen habe ich mir kurz noch ein bisschen eingelesen.
Ja, ich habe auch noch mal die Timeline versucht nachzuvollziehen. Es ist gar nicht so einfach. Ich kann ja mal die Kurzfassung machen. Also Elon Musk und Donald Trump, wir wissen, zuerst waren sie Bros. Elon Musk hat hunderte Millionen Dollar in den Wahlkampf geballert und wurde dann ja auch kurzzeitig in diese neue Abteilung für staatliche Effizienz, diese Doge-Department von Trump ernannt, die krass kritisiert wurde, unter anderem, weil sie Zugang zu Steuerdaten hatte und so. Daraufhin ist dann die Tesla-Aktie abgestürzt und Musk hat sich ein bisschen zurückgezogen. Und er hat dann seinen Beraterposten aufgegeben im Mai. Und dann ging halt so ein Streit zwischen denen los.
Ja, es gab ein neues Gesetz und das wurde bezeichnet von Musk als ekelhafte Abscheulichkeit.
Genau, und dann haben sie angefangen, sich zu beefen. Er hat zum Beispiel, hat Elon Musk gesagt, ohne mich hätte der die Wahl gar nicht gewonnen und so Sachen. Und er hat gedroht, eine eigene Partei zu gründen, bla bla. Mhm. Dann hat er noch gesagt, Trump ist in den Epstein-Files. Und inzwischen sieht es aber aus, als würden sie sich langsam wieder versöhnen. Also die waren letztens zusammen bei einem Abendessen im Weißen Haus. Und Musk spendet wieder massiv für die republikanischen Midterms nächstes Jahr. Und Trump hat aber gesagt, er vergibt, aber er vergisst nicht. Also unterm Strich, glaube ich, benutzen die sich einfach gegenseitig und mögen sich aber nicht unbedingt.
Ja, ich fand, das war wirklich ein toller Moment im Internet, weil man da wusste so, okay, beide Seiten eher nicht so gut.
Nicht so gut, nee.
Man kann vollumfänglich seine Gehässigkeit an beiden Menschen auslassen. Naja.
Ich fand richtig gut die Reaktion zum Beispiel von Vivian Wilson. Das ist die Tochter von Elon Musk. Die ist trans und die sind Estranged-Ikone. Also die ist wirklich erstens hilarious, außerdem wunderschön. Die ist auch Model jetzt. Und die... Also die ist halt, alle wissen, sie ist verstritten mit Elon Musk, die haben keinen Kontakt und sie macht sich halt gerne mal im Internet über ihn lustig. Und was dann so ein bisschen viral ging, war dieser Kommentar, the girls are fighting, als es losging. Und sie hat geschrieben, I love being proven right. Und ja, also ich finde, wenn die zwei sich streiten, ist mir auf jeden Fall immer lieber, als wenn sie sich verstehen. Deswegen hat mir dieser Moment gefallen.
Mhm.
Uns fehlt noch Lieblings-Internet-Person.
Oh, ja, stimmt. Okay.
Wen hast du denn da?
Ich habe da den Periodentassen-Fan-Account. Kennst du die?
Nee, ich glaube nicht. Klingt aber super.
Es ist so eine Meme-Seite von so einem Girly-Girl, würde ich sagen. Und die ist einfach sau-funny. Ich glaube, ich bin einfach zu 100% ihre Zielgruppe. Und ich hoffe, irgendwann sind wir Freundin.
Das kriegen wir hin.
Und folgt ihr, schaut euch das Profil an, sie ist sehr lustig und extrem unhinged.
Das ist ein wichtiges Shoutout, weil ich finde, einen guten Meme-Account zu machen im Jahre des Jahres 2025 ist gar nicht so leicht mehr.
Ja.
Neben den ganzen Videos. Deswegen Props. Ich habe da Brittany Broski, die kennt man als das Kombucha-Girl vielleicht noch. Also es gibt dieses Meme, mit dem sie bekannt geworden ist, wo sie so das Gesicht verzieht und dann so, Wenn ihr jetzt nicht wisst, was es ist, ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall ist sie durch ein Meme bekannt geworden und ist halt jetzt so Influencerin, Creatorin, whatever und hat einen Podcast, wo sie ganz alleine immer redet und das muss man erstmal schaffen, alleine entertaining genug zu sein, um einen Podcast zu tragen. Und sie ist so lustig und so schlau. Also man lernt immer so krass viel in diesem Podcast, weil die einfach so intelligent ist und so viel weiß und immer so Sachen verknüpft, wo man gar nicht drauf gekommen wäre und so. Und sie hat auch ein YouTube-Format, das heißt Royal Court. Und da hat sie immer so Promis zu Gast und sie schafft es wirklich immer mit diese Promis, dass die sich entspannen, dass die sich wohlfühlen und dass das immer witzig und entspannend wird. Und ich kann es sehr empfehlen.
Okay. Ja, ich habe Broski Report einmal versucht anzuschauen und war dann so ein bisschen, ja, okay, die labert mich halt jetzt alleine an ihrem im Schreibtisch sitzend voll.
Ja.
Und ich kann diesem Konzept Podcast alleine bisher noch nicht so richtig viel abgewinnen.
Ja, sie ist auch die Einzige, bei der das für mich funktioniert. Aber es ist natürlich auch sehr Geschmackssache, weil sie auch sehr viel schreit zum Beispiel. Also sie ist sehr laut. Muss man erstmal sich dran gewöhnen, aber ich finde es Hammer.
Okay, werde ihm nochmal eine Chance geben im Jahre 2026.
Welches neue Wort, was aus dem Internet kommt, hast du 2025 in deinen Wortschatz aufgenommen?
Okay, also es sind zwei Worte. Einerseits natürlich klar Labubu, kannte man vorher nicht. Und jetzt habe ich noch ein neues Wort gelernt. Das habe ich noch nie benutzt, weil ich habe ja hier im Allgäu, wo ich gerade bin, einen kleinen Bruder, der mich beleidigt und zwar als Ank. Hast du schon mal gehört?
Als was?
Als Ank.
Nee, habe ich noch nie gehört.
Also das ist praktisch so kurz von Anke.
Was hat Anke Wronges gemaked?
Anke hat nichts Wronges gemaked, aber manchmal checkt er halt nicht mehr so ganz, wie die jungen Leute so ticken weiß. Und wenn jemand so ein bisschen was nicht checkt.
Ach so, Ank wie Onkel. Ich hab gerade erst gecheckt, dass du Ank wie Onkel meinst. Ich dachte nämlich Anke wie der Vorname von einer Frau.
Also, Anke, was hat Anke Wronges gemacht? Ja, das wäre zum Beispiel jetzt ein Grund, dich Ank zu nennen vielleicht.
Ja, yeah, aber ich habe dann auch gemerkt, ich habe das schon mal gehört. Also noch nie in freier Wildbahn, aber ich habe das schon mal im Internet gehört, dass Leute das sagen. Ich muss ja sagen, wenn mich jemand Onkel nennt, nehme ich das eigentlich eher als Kompliment.
Ja, das stimmt. Weißt du, was der Moment war, in dem er mich Ank genannt hat? Er hat mir aus Gag von einem Meme erzählt, nämlich ob man Glover oder Slider ist. Und ich war so, was sind Glover und was sind Slider? Und dann hat er sich den Arsch abgelacht und war so, oh mein Gott, Sophia.
Scheiße, jetzt fühle ich mich doch wieder alt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Also ich habe es mir erklären lassen. Glover sind so Leute, die mit so Handschuhen, die haben so Handschuhe an und an diesen Handschuhen sind so Lichter. Und dann machen die wie so, so Choreos mit ihren Händen.
So als Hobby oder was?
Ja, genau. Und die Slider, was war das nochmal? Ich glaube, die rutschen irgendwie so über so einen Boden und machen dann so eine Pose oder so. Und das sind halt beides extrem quatschige Sportarten, über die sich Leute lustig machen. Und so auf ironisch sagt man dann, man ist Team Glover oder Team Slider.
Ach du Scheiße.
Und das ist so okay. ein fiktiven Beef, den es nicht gibt, aber aus Gag halt.
Sophia, kannst du deinen kleinen Bruder, während du jetzt zu Hause bist, bitte ausfringen, damit wir das alles lernen?
Ich gebe mein Bestes.
Krass, ja, da habe ich mal wieder gar nichts von gehört. Naja, zumindest habe ich Ank schon mal gehört. Aber ich wusste nicht, dass Leute das wirklich benutzen, im Leben. Naja. ich habe beim Wort, die ich gelernt habe, natürlich Recession Indicator.
Oh mein Gott. Gott sei Dank fällt's in dieser Folge noch.
Das benutze ich auch sehr oft im Alltag. Es passt einfach oft. Und das zweite Wort, was ich sehr oft benutze im Alltag, was auch neu ist, ist Ragebait. Das kann man nämlich auch sehr gut im Alltag benutzen, wenn jemand was sagt, wo du das Gefühl hast, willst mich doch gerade aus der Reserve locken, dann sage ich ja auf, mich zu ragebaiten. Kann man sehr oft sagen, ist praktisch, finde ich. Genau, das sind meine, warte, hab ich noch mehr? Ah ja, was ich auch noch mir irgendwie angewöhnt habe, ist zu sagen, das crazy. Also das Jugendwort des Jahres. Wo ich immer, also inzwischen kommt es wirklich natürlich aus mir raus, aber ich habe dann immer so einen kurzen Moment, wo ich mir denke, ist es jetzt peinlich, dass ich das gesagt habe, weil ich bin 34? Not sure.
Irgendwas habe ich letztens auch gesagt, wo jemand mich dann darauf angesprochen hat und ich war so, hä, ist doch ein normales Wort. Was war denn das? Ah ja, genau. Ich habe gesagt, das ist goofy. Und dann,
ja, sage ich auch oft.
Ja, ich finde, es gibt auch nicht so ein gutes deutsches Äquivalent dafür. Nee. Naja.
Wollen wir noch über Musik kurz reden?
Ah ja.
Weil ich habe da auch so ein bisschen so eine mimige Auswahl. Und zwar hatten wir überlegt, wir reden vielleicht ein bisschen out of character auch nochmal über das beste Album oder die beste Musik-Neuentdeckung.
Mhm. Ich habe das Gefühl, das war jetzt bei mir in den letzten Tagen irgendwie ein Thema, weil ich hatte das Gefühl, es gab 2024 so ein Album, das absolut krass die Popwelt dominiert hat, nämlich Brad. Mhm. Und das hat sich ja vor allem irgendwie, keine Ahnung, durch ungefiltert sein, durch rotzig sein, durch Girlhood trotzdem, aber eben auch so crazy Hyperpop, ultra produziert, mega viel Autotune ausgezeichnet. Und das Album dieses Jahres, das für mich nicht ganz so groß war, aber das für mich ähnlich auf dem Podest gehoben wurde, ist Lux von Rosalía.
Ja.
Und das ist ja so, also gegengesetzte Richtung, das ist ja so super lyrisch anspruchsvoll und auch musikalisch anspruchsvoll, weil es irgendwie so klassische Elemente hat und so und auch so eine Künstlerin ist, die so aus der Indie-Avantgarde, würde ich sagen, gut rezipiert wird, weshalb sie natürlich dann auch so die krassesten Kritiken einfährt und so. Deswegen finde ich es irgendwie krass, dass wir da so einen Switch auf eine Art hingelegt haben, aber es trotzdem einfach zwei sehr edgy Pop-Alben sind.
Mhm.
Also so Musik, die eigentlich nicht so richtig gefällig ist, die dann aber trotzdem so groß wird. Das finde ich irgendwie cool.
Ich habe auch irgendwann letztens den Take gelesen, dass jetzt nach Brad, also das war auch wieder so ein Recession-Indicator, dass die Musik dieses Jahr sehr glatt gebügelt war im Vergleich zum Jahr davor. Und die Sachen, die funktioniert haben, sehr glatt gebügelt waren. Es war ein sehr Taylor Swift-lastiges Jahr zum Beispiel wieder. Und dass das vielleicht auch so ein bisschen aus so einer Erschöpfung heraus kommt. Kann man so interpretieren.
Ich weiß gar nicht, ob ich da so mitgehen wird. Weil wirklich, also Lux ist ja so ein stressiges Album. Und eigentlich gefühlt unhörbar. Deswegen finde ich, dass es glatt gebügelt ist.
Nee, ich glaube, es hat sich jetzt auch nicht darauf bezogen, sondern eher auf so die Charts dieses Jahr, also was halt so erfolgreich war. Zum Beispiel gab es ja diesen Song, der so übererfolgreich war von diesem einen Ami.
Alter, ich habe einen Ohrwurm davon gerade. Take me down, nee, out of the ordinary.
Genau, und da geht es ja wirklich um das langweiligste Thema ever, nämlich irgendwie so ein Haus mit Vorgarten haben. So.
Ja.
Also so ein bisschen Rechtsruck auch wieder widerspiegelt in der Popkultur und in der Popmusik.
Gab es aber auch, es war auch ein lustiges Meme, weil das fing ja so an, als die Leute gesagt haben, das ist ja so ein Lied, dass so ein Typ auf so einen TikToker halt geschrieben hat für seine Frau. Oder ich glaube, also am Anfang war er nicht TikToker, aber er hat es extrem kitschiger Liebessong. Und dann haben die Leute irgendwie gesagt, ja, es ist der perfekte Song, um dazu die Brautjungfern einlaufen zu lassen.
Ah ja, das hast du schon mal erzählt.
Genau, und dann haben die Leute halt eben festgestellt, so, das ist völliger Bullshit, Alter, das ist viel zu schnell und haben das dann so versucht, immer nachzustellen. Und man sieht halt einfach immer nur so Leute, die so sauschnell rennen. Und dann wurde daraus so ein Meme, wo Leute immer die absurdesten Auflistungen gemacht haben. Also,
ich habe letztens gesehen, wie jemand so einen Einlauf Hochzeitsdingens gemacht hat, aber mit der Baumodus-Musik von Sims 2.
Dip, 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 dip.
Genau! Und ich dachte mir irgendwie, Slay. Also wenn ich mal heiraten würde, würde ich mir das überlegen.
Das wäre wirklich, wirklich sehr lustig. Okay, aber jetzt, du kannst mir jetzt nicht weiter vertrösten, Jovi.
Ja, es wird Zeit fürs Finale.
Es wird jetzt Zeit. Was war das Meme des Jahres? Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen ausgelassen zum Beispiel. Es muss ja jetzt jemand von den genannten Kandidaten sein, oder?
Nö, es kann auch was sein, was wir jetzt noch nicht besprochen haben. Ich habe zum Beispiel als Finalisten drauf der Lafufu auf Karl Marx Grab.
Ah ja, okay, ja. Hilarious. Ich würde auch noch so Italian Brainrot in den Pool schmeißen. In den Ring schmeißen, heißt es.
In den Pool schmeißen. In den Ofen, wir sind am Kochen.
In den Ofen, Alter, das klingt wie bei den Gebrüder Grimm.
Stimmt.
Okay, aber ich habe einen Kandidaten. Du auch?
Ich habe mir zwei rausgesucht, ich dachte, wir müssen uns dann einigen. Also der eine ist Lafufu auf Karl Marx Grab und das zweite ist auch Jet to Holiday.
Meiner wäre nämlich Nothing Beats a Jet to Holiday.
Ja, dann haben wir es ja. Also wenn wir das Beil drauf haben, dann haben wir den Sieger doch schon.
Wir haben den Sieger schon.
Herzlichen Glückwunsch an den Konzern Jet2 an dieser Stelle. Aber ich würde den Award, wenn wir jetzt bei einer Awardverleihung wären, würde ich den der Sprecherin verleihen. Weil ich finde, die ist auch sehr lustig, immer wenn die interviewt wird und die freut sich so sehr über diese komische Meme. Deswegen hat sie sich verdient.
Mausi, na gut.
Ja.
Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal einen Deckel drauf. Und falls euch noch große Momente des Internets einfallen, scheut euch nicht, sie in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf nächste Woche. Da wird es gehen um die Frage, ob Stars tot sind.
Yo, ich wollte mich an dieser Stelle, weil es unsere letzte Podcast-Folge dieses Jahr ist, erstmal bei dir bedanken, liebe Sophia, dass du das hier mit mir machst. Für 0 Euro. Ich könnte mir wirklich niemand Besseren dafür vorstellen. Es macht sehr viel Spaß. Ich bedanke mich jetzt auch nochmal wie jede Woche bei Misha und Sophie. Auch nochmal insbesondere an Misha, der jede Woche diese Podcast-Folge nochmal bearbeitet. Der wahre Uwe eigentlich. Nur, dass er wirklich weiß, was er tut, im Gegensatz zum Uwe. Und was wir auch schon länger nicht mehr gesagt haben, ist, wenn ihr uns schreiben wollt oder irgendwie Feedback geben wollt oder Fragen habt, whatever, dann könnt ihr das auf Instagram machen. Wir haben nämlich keinen gesonderten Podcast-Account, weil das wäre dann noch ein Ding, wo wir uns drum kümmern müssten. Und es geht auch so. Und zwar unter @jof und @milösel könnt ihr uns folgen und schreiben. Danke, dass ihr uns immer zuhört. Ihr könnt uns, wie gesagt, auch Trinkgeld schicken auf Ko-fi. Aber no pressure.
Falls ihr Themenvorschläge habt, nehmen wir die natürlich auch gerne.
Voll. Also wir sind öfter mal am Überlegen, was man denn jetzt machen könnte. Also wenn ihr irgendwas hört, wo ihr denkt, das wäre eine schöne Folge, dann schreibt uns das doch bitte. So.
Sehr gern.
Und ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt.
Ich kann das natürlich alles nur zurückgeben. Papst Johannes Paul II.
Amen.
Amen. Come on. Und freue mich natürlich auf ein weiteres Jahr mit dir, Schatz.
Yippie!
Yippie! Und damit sagen wir natürlich auch Tschüss an euch. Ich hoffe, ihr kommt alle schön ins neue Jahr.
Genau. Guten Rutsch und schöne Feiertage und bis bald. Tschüss!